Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Freitagvormittag, Professor Heinz Hähnel in SWR1 Leute. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster. Schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Sie haben nämlich eine spannende Biografie und Sie widmen sich diesen Viechern, wo die meisten von uns wahrscheinlich sagen würden, oh, geh uns weg mit denen. Sie haben ein Herz für Parasiten und ganz besonders auch für die Zecken. Sie betreuen die Parasitologie im Zoologischen Institut der Frankfurter Goethe-Universität, sind Zoologe, lehren an der Uni seit 1994. Was macht denn ausgerechnet diese Zecken, bleiben wir gerade mal direkt bei denen, für Sie so spannend als Forschungsobjekt?
Ja, das ist historisch bedingt. Ich habe schon in der Promotion mit einer Bienenmilbe gearbeitet, die jetzt keine Zecke ist, sondern die Varroa-Milbe. Die kennen ja die meisten Leute aus der Presse. Und das hat mich so in die Biologie der Milben und der ektoparasitischen Milben geführt. Und ich fand die Zecke als Beispiel für eine besonders gelungene Koevolution mit den Wirten immer schon spannend. Und auch die ganzen physiologischen Eigenschaften der Zecke, die Fähigkeiten, die sie hat, die haben mich schon immer begeistert.
Ja, schon Homer hat Odysseus mit Zeckenbefall versehen. Das war 850 vor Christus. Wie hat sich die Zecke denn angepasst?
Also die Zecke, wenn wir jetzt von der deutschen Zecke vom Holzbock sprechen, um mal bei einem konkreten Beispiel zu bleiben, die hat sich in unserer mitteleuropäischen Landschaft gut angepasst bei den verschiedenen Wirtswechseln von der kleinen Maus zum Fuchs oder zum Hirsch oder zum Menschen. Die verschiedenen Stadien befallen ja unterschiedliche Tiere und müssen sich dann weiterentwickeln und können relativ lange Phasen des Darbens aushalten. Und das hat mich auch schon immer begeistert, gerade jetzt, wenn man die Taubenzecke nehmen, die kann 20 Jahre warten, ob wieder eine Taube vorbeikommt und dann immer noch sofort reagieren. Also ich bin schon nach 4 Stunden unleidlich, wenn ich nichts zu essen kriege. Also das ist schon toll.
Ja, und dieses Gerücht, was sich hartnäckig hält, dass die Zecken sich von den Bäumen runterstürzen auf ihre Wirte, da ist auch nichts dran.
Ja, das wundert mich, wo das herkam, weil ja rein von der Strömungsphysik das ganz unerklärlich wäre, wenn sich eine Zecke fallen ließe, dass sie dann wirklich bei dem armen Mensch unten auch ankommt, wo sie hin möchte. Also die Übertragung geht immer nur über das Abstreifen von Sträuchern und Gräsern, meistens im Oberschenkelbereich, weil die Zecke relativ raffiniert mit zwei Vorderärmchen und dem Hallerschen Organ Stereo riechen kann und uns dann finden kann, CO2 und Düfte, und sich dann einfach festhält und dann dahin wandert, wo sie gerne hin möchte.
Zecken gehören zu den Spinnen. Spinnen haben 8 Beine, Zecken auch?
Genau. Und das vorderste Beinpaar bei der Zecke dient als nahezu Antennenersatz mit diesen Sinnesorganen. Das ist sehr schön gelöst.
Ja, Sie schwärmen jetzt von der Zecke, das würden die meisten wohl nicht tun. Und die Zecken bedeuten ja auch ein großes Problem für uns. Es gibt immer wieder diese Bezeichnung der Risikogebiete. Ist es so dramatisch, wie es auch manchmal in den Medien gemacht wird?
Ja, da würde ich gern unterscheiden zwischen 2 Krankheiten, die durch Zecken übertragen werden. Einmal die sehr seltene Frühsommer Meningoenzephalitis, eine Gehirnhautentzündung durch ein Virus. Dagegen kann man sich impfen lassen und da gibt es Karten von Deutschland mit gewissen Risikogebieten. Aber auch da muss man ehrlicherweise sagen, dass die Inzidenz der Krankheit sehr gering ist. Man findet nur sehr wenige Todesfälle pro Jahr, erfreulicherweise in Deutschland. Und auch die Infektionsmenge ist gering in Deutschland. Aber wenn Sie gestochen werden von der Zecke, die FSME belastet ist, dann sind sie sofort infiziert. Also dann reicht auch keine Entfernung mehr, wie bei dem Beispiel, was ich gleich erzähle. Deswegen, wer sich ängstlich fühlt und in einem Gebiet wohnt, meinetwegen Südschwarzwald oder was da so als Risikogebiet ausgewiesen ist, der sollte dann schon zur Impfung schreiten.
Die empfehlen Sie. Und das Beispiel Borreliose wollen Sie wahrscheinlich noch ansprechen. Inwiefern man sich dort schützen oder eben nicht schützen kann.
Ja. Also erklär mir erstmal ein bisschen was zur Biologie der Borreliose. Die Borreliose ist eine Bakterienerkrankung, die durch die Zecke nach dem Stich übertragen wird, aber erst viele Stunden, nachdem der Stichakt beginnt. Die Zecke braucht sehr lange, bis sie ihren Stechrüssel eingesenkt hat in die Haut, an der Stelle, die ihr gefällt. Das ist meistens im Inguinalbereich, also irgendwie Achselhöhle oder wo's da, wo es feucht ist, und warm ist, genau. Und dieser Prozess dauert sehr lange. Das heißt, wenn Sie nach dem Spaziergang abends sich vor dem Duschen oder nach dem Duschen absuchen und auf den optisch nicht zugänglichen Stellen von einer sozialen nahestehenden Person auch absuchen lassen, dann können Sie mit großer Wahrscheinlichkeit das Risiko minimieren, denn dann sind auch keine Borrelien im Körper. Die müssen mit dem Speichel erst reinkommen. Und sollte es unglücklicherweise dazu gekommen sein, können Sie mit einer guten oralen Antibakterien, also Antibiotikatherapie, die Zecke wirklich bekämpfen. Also Sie sollten es nur nicht schleifen lassen, weil wenn Sie nach mehreren Jahren nichts gemacht haben, kommt die Spätphase, die in schweren Gelenkschäden und auch zentralnervösen Schäden ganz schlimme Symptome machen kann. Also das sollte man wirklich gut im Auge behalten.
Manche Menschen bekommen eine Zecke, andere hatten noch nie im Leben eine. Woran liegt das?
Ja, das ist genetisch bedingt. Man kann das gut nachweisen. Also wenn man sich seine Eltern anguckt, reinerbige Zeckeneltern, die attraktiv sind für Zecken, bekommen auch Zeckenkinder. Und Eltern, die nicht für Zecken spannend sind, bekommen auch Kinder, die nicht interessant sind für Zecken. Also das wird vererbt. Wir denken, das sind Duftstoffe in der Haut, die der Zecke sympathisch erscheinen oder nicht.
Ist denn jetzt gerade Ende Mai, ist da Hochsaison?
Also ich würde gar nicht von der Hochsaison sprechen. Solange Gräser wachsen und solange es nicht kalt ist, gibt es immer Zecken in Deutschland. Und die haben sich auch jetzt durch die etwas andere Klimasituation auch in den Alpen weiter nach oben bewegt. Also man kann heute in Alpenregionen Zecken finden, wo es früher oder in 30er Jahren keine gab. Und auch geografisch Richtung Finnland, Norwegen, auch da ist eine Wanderbewegung Richtung mehr nördlich erkennbar.
Ich habe einen Artikel in der Vorbereitung gelesen, den Sie geschrieben hatten, wo Sie so fasziniert waren darüber, wie die Zecke ihr Körpergewicht verändert, wenn sie sich dann vollgesogen hat beim Wirt. Ja. Haben Sie die Zahlen im Kopf?
Also das ist je nach Art sehr unterschiedlich, aber das ist eine Vertausendfachung problemlos, weil die Zecke ist ja sehr klein und kann dann ihren Körper mit dem aufgenommenen Blut enorm aufblähen wie ein Ballon. Und wenn man das histologisch sich anschaut bei der noch nicht gefressenen Zecke, dann ist die Haut gefaltet wie eine Ziehharmonika, die sich dann ganz toll ausdehnen kann. Und daran arbeitet dann die Zecke sehr lange, um das zu verdauen und dann Eier zu bilden, weil sie legt sehr viele Eier dann zur Vermehrung.
Ja, Sie hatten es, glaube ich, geschrieben, für einen Mensch, der 80 Kilo wiegt, nach dem Essen wären das dann 24 Tonnen.
Im Vergleich, ja genau. Also es ist so viel können wir nicht zu uns nehmen, dann würden wir auch nicht mehr in die Straßenbahn passen.
Nee, das kann man sich im Grunde überhaupt nicht vorstellen. Ja. Was haben denn Mönche und deren Libido mit Zecken zu tun? Auch das klären Sie auf.
Das kläre ich sehr kurz auf. Ja, es gibt ein sehr gutes Repellent, also ein Abwehrmittel, was die Zecken ganz unsympathisch vom Geruch her finden. Es kommt aus einer Mittelmeerpflanze, dem Mönchpfeffer. Und der heißt Mönchpfeffer, weil der Historien nach die Nonnen den Mönchen dieses Kraut ins Essen gemischt haben, weil es die Libido gesenkt hat und den übergriffigen Mönchen praktisch etwas Einhalt geboten hat. Aber wenn wir es benutzen als Repellent, wird es topisch angewandt, also auf der Haut obendrauf, und senkt nicht die Libido, also vollkommen ungefährlich.
Hat die Zecke irgendeinen Nutzen?
Ja, wenn Sie mal einen Singvogel fragen, würden Sie sagen, das ist mein Lieblingsessen. Also sehr viele Vögel leben von dem oralen Aufnahme von Zecken als Nahrungsmittel. Also spielen genauso eine Rolle in der Nahrungskette wie jedes andere Insekt auch oder jede andere Spinne.
Also Ihre Augen leuchten, wenn Sie von den Zecken schwärmen. Wir gucken gleich mal, ob das bei den anderen Parasiten genauso ist. Sie beschäftigen sich mit denen, die sich durch den Klimawandel vermehren. Welche Gefahren da für uns drohen? Vorneweg eine allgemeine Frage. Müssen wir uns da Sorgen machen? Gibt es neue Parasiten, die uns bedrohen?
Also das Wort Sorge möchte ich vermeiden. Es ist immer wichtig, die Kenntnis zu haben, was alles passieren kann. Deswegen mache ich vielleicht ein Beispiel anhand der Schmetterlingsmücke. Das ist eine kleine, zweiflügelige, also eine Diptere, ein zweiflügeliges Insekt, was eine besondere Krankheit übertragen kann, die im Mittelmeer auch vorkommt, auch in Südamerika. Aber im Mittelmeer ist es die Leishmaniose, die viszerale Leishmaniose in Organen vom Menschen. Und diese Mücke braucht man, um die Krankheit zu übertragen auf den nächsten Mensch oder auf den nächsten Säuger. Und es werden ja, wie viele Hörer wissen, viele Hunde aus dem Mittelmeergebiet hier eingeführt, aus Tierschutzgründen, um hier bessere Betreuung zu haben. Und viele dieser Hunde sind eben an dieser Leishmaniose erkrankt. Und die Untersuchungsfrequenz nimmt jetzt zu, das ist sehr erfreulich, aber ist noch nicht vollständig gegeben. Das heißt, es kann passieren, dass ein kranker Hund hier ankommt und dann hier eine Schmetterlingsmücke einen gesunden Menschen infizieren könnte. Und der Arzt hier in Deutschland ist natürlich mit dieser Krankheit gar nicht vertraut.
Was für Symptome gibt es denn?
Ja, es sind der Erreger setzt sich in inneren Organen fest, die werden größer und führen zu unspezifischen Beschwerden, Oberbauchbeschwerden. Also das ist gar nicht so leicht zu diagnostizieren. Und welcher deutsche Arzt denkt dann bei so einer Symptomatik an eine Leishmaniose? Eigentlich nachgewiesenermaßen kann man gar nicht drauf kommen.
Tritt das denn bei diesen Hunden vermehrt auch auf? Sind das Einzelfälle? Wie groß ist da eine Gefahr?
Also die Durchseuchung, was ich von meinen Kollegen von der Veterinärmedizin gehört habe, ist relativ hoch. Und deswegen freue ich mich, dass jetzt mehr Institutionen, die diese Übertragung von Hunden nach Deutschland machen, diese Untersuchung auch durchführen und dann vielleicht auch im Ernstfall eine Behandlung einleiten mit den entsprechenden Mitteln, die für Hunde zugelassen sind.
Aber das ist etwas, was es anscheinend ja sowieso dann im Mittelmeerraum gegeben hat.
Hat es mir gegeben,
ja. Gar nicht so bedingt durch den Klimawandel.
Nein, aber bei uns in Deutschland. Also die Mücke gibt es erst seit wenigen Jahren nachgewiesen in Deutschland. Die war vorher nicht hier vorzufinden, weil es zu kalt war.
Gibt es da noch weitere Mücken, die durch die Klimaerwärmung,
ja,
durch den Wandel,
also das ist jetzt auch durch, mein Kollege von der Uni Frankfurt, Professor Klimpel, hat es herausgefunden, dass die Tigermücke und auch eine asiatische, besonders kritische Mücke, die bestimmte Viren übertragen kann, Dengue-Virus oder Zika-Virus, ging ja auch durch die Presse, alle diese Tiere sind neuerdings nachgewiesen, alles bedingt durch die wärmeren Winter, dass die Überwinterung hier stattfinden kann.
Ja, beim Zika-Virus haben wir noch die bedrohlichen Bilder im Kopf bei den Neugeborenen, ja, die verformten Schädel. Wie groß war da die Verbreitung?
Also das waren Fälle aus dem lateinamerikanischen und mittelamerikanischen Raum.
Brasilien, glaube ich, vor allen Dingen.
Ja, da sind mir jetzt nicht so akut bekannt, die Durchseuchungsraten. Es war natürlich diese sehr einprägsamen Bilder von dem einen Kind mit dem Hydrocephalus, mit dem Wasserkopf, was die Leute sehr schockiert hat. Also die Gefahr ist sicherlich gegeben, aber ich gehe nicht von einer seuchenartigen Verbreitung wie bei Ebola zum Beispiel aus. Also da ist weniger Aufregung angetan.
Also wir reden darüber, welche Erkrankungen es noch gibt, und Sie erforschen auch eine Schlafkrankheit, und die kann wirklich auch für Albträume sorgen. Klingt erstmal gar nicht so bedrohlich, aber es ist eine ganz gefährliche Krankheit. Warum?
Ja, die Schlafkrankheit ist in Deutschland gar nicht so sehr bekannt, weil sie nur in bestimmten Teilen Afrikas vorkommt. Die ist eindeutig gebunden an das Vorkommen der Tsetse-Fliege. Die sagt vielleicht der eine oder andere noch mal was aus der Kolonialzeit von Erzählungen vom Opa. Die Schlafkrankheit ist eine immer tödlich endende Erkrankung beim Menschen, die von der Tsetse-Fliege übertragen wird. Es ist ein Erreger, der zu den Einzellern gehört, also nicht ganz wie Malaria, aber auch ein Einzeller. Und die Symptome sind am Anfang sehr unspezifisch, sehr wenig auffällig und am Schluss eben zentralnervös mit einer Apathie und einem ständigen Schlafbedürfnis und auch Zeichen von Verrücktheit. Und man stirbt dann im Koma.
Wie sind Sie denn speziell auf diese Krankheit gekommen? Sie haben Afrika jetzt gerade erwähnt, es herrscht allgemein immer so dieses Bild, auch bei der Malaria-Erforschung. Naja, Afrika, da ist sowieso kein Geld, dann wird auch nicht von den großen Pharmakonzernen investiert.
Ja. Also ich war 1979 als Werkstudent bei der Höchst AG damals, eine Frankfurter Institution, ein Pharmaunternehmen damals mit vielen anderen Geschäftsbereichen, und habe als Student an einem Präparat arbeiten dürfen, was damals in Entwicklung war gegen die Schlafkrankheit und auch gegen Chagas in Mexiko. Das Produkt heißt Fexinidazol und das habe ich damals als Student mitbearbeiten dürfen. Und dann wurde das aber eingestellt und das ging aus dem Erinnerungsvermögen vergessen. Es wurde einfach nicht mehr weiter beachtet.
Ja, vermutlich, weil kein Geld zu holen war.
Oder? Nein, weil es auch nicht strategisch interessant war damals. Und ich habe dann eine Publikation geschrieben 2003, wo auch dieses Präparat erwähnt wurde. Und das haben Kollegen von Genf, von einer Tochter von Ärzte ohne Grenzen, gelesen und haben mich dann angerufen und haben mich gefragt, könnte man da noch mal was reaktivieren? Das klang doch ganz spannend. Und so ging die ganze Geschichte los.
Es gibt unterschiedliche Schätzungen, wie viele Menschen von dieser Krankheit bedroht sind. Wie viele sind das etwa weltweit?
Also im Moment gehen wir von 84 Millionen Betroffenen aus, die in Gefahr sind, erkranken zu können. Und wie ich erwähnt habe, nur da, wo die Tsetse-Fliege sich wohlfühlt, kann auch die Krankheit vorkommen. Und die Tsetse-Fliege ist sehr pingelig mit ihrem Leben. Die will ganz bestimmte Sachen haben, um sich wohlzufühlen. Kleine Bäche, sandige Bänke, Bachbänke, kleine Büsche mit Schatten. All das braucht die Tsetse-Fliege, um glücklich zu sein.
Konnten Sie denn an Ihre alte Forschung wieder anknüpfen, um dann etwas zu entwickeln?
Genau, also es war nicht meine allein, es war die Firma. Die ganzen Untersuchungen, die gemacht wurden, gingen ja über viele Jahre. Die konnten wir reaktivieren und wiederholen in der Schweiz, in anderen Instituten. Und dann auch Studien, klinische Studien machen in den 2000er Jahren. In den betroffenen Gebieten, weitgehend in Kongo, also Demokratische Republik Kongo und auch Zentralafrikanische Republik. Dort wurden die Studien gemacht und das Präparat hat gut gewirkt im Vergleich zu den sehr schwierig zu applizierenden intravenösen Präparaten, die bis dahin existierten.
Ich denke, da sind Sie vor unterschiedlichste Herausforderungen gestellt worden, vermutlich auch schon gleich logistisch, oder?
Ja. Also unsere Firma, damals hießen wir noch Aventis, hatte die Zulassungen für all die wirksamen Präparate gegen die Schlafkrankheit, die alle intravenös verabreicht werden müssen. Diese Darreichungsform ist sehr schwierig im Kongo, weil die hygienischen Bedingungen sind sehr angespannt und die Logistik ist eine Riesenherausforderung. Diese Medikamente müssen immer gekühlt werden und mit einer Kühlkette in diesen Gebieten bis zum Patienten zu kommen, ist wirklich nur mit außergewöhnlichen Anstrengungen zu erreichen. Zum Teil mit Moped und Einbaum müssen die Inseln besucht werden, um erstmal die Diagnose zu stellen und nach der Diagnose dann die Behandlung umzusetzen. Wir haben mit der WHO seit 2004 ein enges Übereinkommen, dass wir alle diese Präparate kostenlos zur Verfügung stellen und auch die Logistik dadurch mit betreuen. und konnten dadurch die Krankheitszahlen von 10.000 auf 2.000 runterbringen in so vielen Jahren. Das war sehr erfreulich, aber immer noch eine große Herausforderung wegen der logistischen Probleme durch diese intravenösen Präparate.
Und die Behandlung war auch vorher sehr lebensbedrohlich. Wie konnten Sie dann dieses Medikament entwickeln? Das war ja dann plötzlich eine Tablette. Vor welche Herausforderung waren Sie dargestellt?
Ja, also wir mussten diesen wirksamen Stoff, der als orale Darreichungsform, als Tablette vorliegt, natürlich erst klinisch prüfen in den Ländern, wo die Krankheit vorkommt. Also im Kongo, in der Zentralafrikanischen Republik. Und eine klinische Prüfung unter den heutigen Voraussetzungen mit Good Clinical Practice, wie man sagt, in diesen Ländern zu machen, war für die Institution von Ärzte ohne Grenzen, die das für uns gemacht haben, eine ganz besonders große Herausforderung. Also die Leute erst zu schulen, um dann auch entsprechend gute Daten zu erzeugen. Da waren wir sehr beeindruckt, was Ärzte ohne Grenzen mit ihrer Tochterorganisation da geleistet hat.
Aber bei der Entwicklung von Präparaten stehen ja häufig auch Tierversuche an. Es geht um viele andere Versuche. Wie sind Sie da vorgegangen?
Da lagen ja schon sehr viel Daten vor aus den 70er Jahren. Das Präparat ist ja sehr alt, was schon in den frühen Phasen der Höchst AG entwickelt und beforscht wurde. Und all diese Studien wurden wiederholt von Schweizer Instituten, um deren Bedeutung für heute nochmal zu bestätigen. Also das war keine große Problematik.
Also gab es da Tierversuche?
Ja, natürlich, klar. Also all diese Präparate werden ja in Tieren auf ihre Unbedenklichkeit geprüft, bevor man einen Menschen überhaupt mit dieser Substanz exponieren darf. Also man muss das ja guter, vernünftigerweise vorher prüfen, ob die Verträglichkeit gegeben ist und ob auch die Wirksamkeit im Tierversuch hinreichend ist.
Ja, Tierversuche stehen natürlich auch in der Kritik. Das ist immer eine Gratwanderung als Unternehmen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja gut, also es gibt ganz klare gesetzliche Vorgaben von jeder Zulassungsbehörde. Wir haben dieses Präparat jetzt eingereicht bei der europäischen Behörde, bei der EMA, unter einem Sonderpassus für die Anwendung im außereuropäischen Raum, weil, wie Sie richtig gesagt haben, die Krankheit natürlich nur in Afrika vorkommt. Und dann hat uns die europäische Behörde relativ schnell eine positive Meinung, eine positive Opinion dazu gegeben. Und damithin, mit dieser positive Opinion konnten wir dann im Kongo und in demnächst weiteren Ländern einreichen und haben auch schon die Zulassung erhalten, an Weihnachten letztes Jahr.
Und Sie konnten Gelder gewinnen von der Melinda und Bill Gates Stiftung.
Ja.
Wie sind Sie daran gekommen?
Ja, das wird auch im Verbund mit der WHO und mit der Tochterorganisation von Ärzte ohne Grenzen ermöglicht, die in sehr engem Kontakt zur Bill und Melinda Gates Foundation stehen. Aber auch sehr viele andere Stiftungen und Länder haben diese Entwicklung mitbezahlt. Also die Liste könnte ich jetzt gar nicht aufzählen. Der französische Staat, der deutsche Staat, andere große Institutionen haben sich eingebracht und haben alle gemeinsam mit uns diese besonders schöne Entwicklung mitfinanziert, weil ja bekannt war, dass wir auch dieses Präparat kostenlos den Kranken zur Verfügung stellen werden. Und dieser Durchbruch von der intravenösen schwierigen Therapie, die, wie Sie richtig sagen, auch zum Teil tödlich war, zur gut verträglichen Tablette, war natürlich ein besonders schöner Schritt, den wir auch sehr gerne mitbetreut haben.
Ja, und Sie haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Sie sind einmal bei einem Pharmakonzern beschäftigt und sind auch an der Goethe-Uni Frankfurt bei den Freunden und Förderern mit der Forschungsförderung befasst. Also Sie haben ganz unterschiedliche Bereiche. Wie bringen Sie das zusammen? Da fragt man sich erstmal, wie passt das überhaupt zusammen?
Ach, das passt schon ganz gut zusammen. Wenn man junge Menschen an der Uni fördern möchte und ihnen ermöglichen will, das zu erreichen, was ich auch in meiner Ausbildung gemacht habe, nämlich ins Ausland zu fahren, dort zu forschen, mit kleinen finanziellen Unterstützungen für die Reise, ist das eine große Befriedigung. Und es hilft auch den jungen Leuten, Netzwerke aufzubauen. Ich selber habe in meinen ganzen beruflichen Entscheidungen immer nur profitiert von Netzwerken und immer nur die richtigen Tipps bekommen von irgendwem, den ich irgendwo mal kennengelernt habe. Also deswegen bin ich ein starker Verfechter dieser Netzwerktheorie, dass es sehr wichtig ist für junge Menschen. Und das passt zur Forschungsförderung. Deswegen mache ich das seit vielen Jahren und mache es sehr gerne.
Inwiefern korreliert das miteinander? Sie müssen ja auch Ihre Unabhängigkeit bewahren.
Ja, als Vorstandsmitglied von den Freunden der Universität Frankfurt bin ich ja vollkommen unabhängig von jeder Pharmafirma oder von jedem universitären Geschehen. Wir bekommen Anträge, beurteilen die auf ihre Sinnhaftigkeit und geben dann Gelder frei. Also da gibt es überhaupt keine Gewissenskonflikte und auch keine Compliance-Problematiken.
Was war so das letzte Projekt, was Sie dann bewilligt haben?
Das war sogar was in Afrika. Wir haben sehr intensive Verbindungen zu Ouagadougou, also in Burkina Faso, wo bei uns Geologen und Ethnologen und auch Biologen zusammenarbeiten und mit den Kollegen dort vor Ort an der Uni in Ouagadougou Forschungsprojekte gemeinsam untersuchen und eine unglaubliche Synergie und Effektivität an den Tag legen, da die Kollaboration schon so lange geht. Und das fördern wir sehr gerne mit Reisekosten und auch kleinen Beträgen, die den Studenten schon helfen, diese Sachen abzuwickeln und nicht das alleine finanzieren zu müssen.
Sie haben gesagt, wie wichtig das für Ihren eigenen persönlichen Weg gewesen ist. Können Sie sich damals noch daran erinnern, was so der erste Schritt für Sie war, wo Ihnen jemand etwas bewilligt hat, wo Sie gesagt haben, ja, jetzt kann ich dann auch meine Dinge verwirklichen?
Ja, das kann ich sogar noch sehr lebendig erzählen. Ich habe meine Diplomarbeit in Australien machen wollen mit Termiten und Pilzen, also Pilzkrankheiten bei Termiten. Und da ich noch im vierten Semester war, hat das kein DAAD finanziert. Die haben da gewisse Alterslimits. Und das Geld habe ich mir von einem anderen Pharmakonzern besorgt, der damals auch im Holzschutz aktiv war. Und habe denen vorgeschlagen, wenn ihr mir die Reise fördert, bekommt ihr meine Ergebnisse. Und so ist meine Finanzierung zustande gekommen. Also ich habe schon sehr früh versucht, Außenfinanzierung zu gewinnen.
Inwiefern mussten Sie da überzeugen und mussten auch liefern? Denn ein Pharmakonzern, Sie sagten ja, die wollen die Ergebnisse haben. Das sind ja keine Gutmenschen.
Nee. Also ich habe einen richtigen Vertrag mit denen gemacht, damals als junger Student, und habe denen meine Ergebnisse praktisch angeboten und als Gegenleistung die Finanzierung meiner Reise erhalten.
Haben Sie damals dann auch gleichzeitig Blut geleckt, weil es diese zwei Felder bei Ihnen sind? Einmal der Zoologe und dann gleichzeitig der Bereich Pharma?
Ja, das war schon prägend, und andere Verbindungen zu ehemaligen Mitarbeitern von der Höchst AG haben mich so geprägt, dass ich diese Tätigkeit in der Forschungsabteilung von so einer Pharmafirma für einen Biologen, für mich jetzt als Zoologen, als besonders befriedigend eingestuft hatte. Und das hat sich auch so bewahrheitet die letzten 35 Jahre.
Sind Sie da eine Ausnahmeerscheinung?
Vermutlich. Es gibt nicht sehr viele Zoologen, das muss ich zugeben. Ja.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.
Es werden es Leute am Freitagvormittag. Wir haben es eben in den Nachrichten gehört. Theresa May hat ihren Rücktritt als Parteichefin der Konservativen für den 7. Juni angekündigt. Bei uns zu Gast in Es werden es Leute Professor Heinz Hähnel. Sie arbeiten auch für einen großen Pharmakonzern, Sanofi Aventis, etwa 110.000 Mitarbeiter weltweit, auch in Großbritannien. Vielleicht gucken wir einfach mal kurz drauf. Das Chaos und den Brexit geht ja auch weiter. Inwiefern spüren Sie als Pharmakonzern die Probleme?
Ja, es hat in sehr vielen Bereichen Auswirkungen schon unmittelbar. Es geht ja nicht nur um das Verschiffen von Präparaten, die in bestimmten Standorten hergestellt werden, sondern auch um Menschen, also um Bewegungen von Mitarbeitern, die wir fördern möchten durch Auslandsaufenthalte oder durch andere Positionen in England. Alle diese Entscheidungen sind natürlich jetzt hinterfragbar und schwieriger geworden. Und die leichte Versendung von Präparaten, die in englischen Standorten hergestellt wurden, an europäische Standorte oder an europäische Apotheken und Großhändler, wird ja auch hinterfragt, wenn andere Zölle sich ergeben würden, was ich nicht beurteilen kann, was noch keiner sieht. Aber das ist ja überhaupt nicht vorhersehbar, welche Breite der Konsequenzen sich da auftun könnte.
Ab wann haben Sie denn im Unternehmen etwas spüren können, dass es Veränderungen gibt? Gleich nach dem Referendum?
Also ich weiß nur von Kollegen, dass Krankenhäuser sich zum Teil eingedeckt haben mit Produkten aus England, aus der Angst heraus, es könnte sehr schnell zum Brexit kommen und Produkte wären nicht mehr verfügbar. Denn es gibt ja bestimmte Medikamente, die nicht von so vielen Anbietern zur Verfügung gestellt werden. Und die möchte man natürlich als Krankenhaus dann auch vorhalten. Ja. Also ich kann das verstehen, dass da eine gewisse Unruhe und Unsicherheit entsteht, um die Patienten und ihre Versorgung zu gewährleisten.
Wir werden dann natürlich über dieses Thema auch weiterhin sprechen müssen.
Ja.
Wir wollten mit Ihnen aber erstmal in den Botanischen Garten in Frankfurt, denn Ihr Herz schlägt für ganz besondere Exkursionen. Sie müssen, glaube ich, erstmal erklären, was es mit einer Gallenexkursion auf sich hat.
Ja. Ganz kurz erklärt, jede Bildung an einer Pflanze, die nicht zum normalen Erscheinungsbild der Pflanze gehört, könnte man als Galle bezeichnen, also eine Missbildung, wobei ich das Wort Missbildung nicht sehr mag, eine besondere Bildung der Pflanze, die ausgelöst wird meistens durch ein Tier, was eben in dieser Missbildung wohnen möchte. Und diese Formenvielfalt dieser Gallen in den verschiedenen botanischen Sektionen, in Bäumen, in Blättern, in Wurzeln, in Stämmen, im Holz, egal, in Blüten, die hat mich schon als ganz kleines Kind fasziniert und die möchte ich gern den Bürgern auch näher bringen.
Wie machen Sie das?
Ja, wir haben einmal im Jahr einen Termin im Botanischen Garten, der ist frei und jedermann kann sich da anmelden. Und dann laufe ich mit den Leuten durch den Botanischen Garten und zeige ihnen an bestimmten Beispielen, die Formenvielfalt und dann auch die Entstehungsgeschichte dieser Gallen, wie kompliziert es ist und wie sehr wenig wir da noch von verstehen. Und viele Menschen fühlen sich da auch wirklich also von der Ästhetik der Galle angesprochen. Und ich glaube, ich habe schon bei manchen die Begeisterung für Gallen anregen können.
Ja, Ihre Begeisterung für die Natur spürt man gleich. Sie waren auch mit der ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeisterin, mit Frau Roth, unterwegs. Wofür konnten Sie die denn begeistern?
Ja, das war ganz witzig. Vor einer Woche waren wir gemeinsam in Bad Aussee bei einer universitären Veranstaltung. Und ich habe ihr mal die Schönheit der Moose vor Augen geführt. Wenn man eine gute Lupe dabei hat, kann man ja die kleinen Moose, die Sie vielleicht nur kennen, die Hörerschaft nur kennt, als lästige Bewohner von Plattenfugen, die man gerne entfernen möchte. Aber wenn man sich die Moose mal genauer anschaut, sind es wunderschöne Pflänzchen. Und die Ästhetik der Moose ist ein Gebiet, was sich einem erst erschließt, wenn man eine Lupe um den Hals hat.
Sie haben dann auch begeisterte Aufsätze darüber geschrieben, was sich Menschen unter das Kopfkissen legen, um besser schlafen zu können. Denn auch da gibt es etwas, was Sie als Zoologe in der Natur entdeckt haben.
Ja, da bin ich immer skeptisch, ob ich den Leuten helfen kann. Der Schlafapfel kommt eher aus der früheren Volksmedizin. Also das ist auch eine Galle. Wir haben ja eben über Gallen gesprochen. Eine sehr große Bildung an der Hundsrose, an der Hagebutte, die fast apfelgroß werden kann, wunderschön strukturiert. Und in diesen Gallen sitzen in sehr vielen Kammern Gallwespen, die praktisch das ausgelöst haben. Also die Gallwespenmama hat es ausgelöst mit ihrem Legevorgang vom Ei. Und man kann diese Gallwespen da drin auch sehen. Wenn man das aufschneidet, sitzen die da drin und fressen Pflanzengewebe. Und früher haben sich die Leute dieses Ding, weil es so außergewöhnlich aussah, unter das Kopfkissen gelegt und haben Schlafapfel genannt. Also ob das wirklich wirkt, ist sicherlich in Studien nicht einfach erwiesen.
Aber können Sie sagen, warum diese Mär davon entstanden ist, dass das helfen könnte, nur aufgrund des Aussehens?
Ich denke, das war das Aussehen, weil so außergewöhnlich an der Rose, die Rose hatte ja schon immer eine besondere Bedeutung in der Volksmedizin und dann war diese besondere Struktur, wo kleine Tierchen drin schlafen, vielleicht war das da der Zusammenhang mit der Hoffnung, dann besser schlafen zu können.
Ich entnehme Ihren Aussagen, Sie haben das noch nicht getestet als Schlafhilfe.
Nein, ich schlafe sehr gut.
Ja, umso besser. Es kommen Hörerfragen rein, aus Lörrach zum Beispiel, von Peter Heubüschel. Und er möchte wissen, Stichwort Fuchsbandwürmer. In Stuttgart, jeder fünfte Fuchs sei betroffen, schreibt er. Und wie schätzen Sie die Gefährdung ein? Und darf die Krankheit vom Robert-Koch-Institut weiterhin noch als sehr selten eingestuft werden?
Ja, also auf der einen Seite habe ich ganz großes Vertrauen in die Kollegen vom Robert-Koch-Institut und ich weiß auch, dass in Deutschland sehr, sehr wenige Fälle jedes Jahr auftreten. Ich habe vor kurzem gelesen von 1 bis 2 Toten im Jahr und all diese bedauernswürdigen Patienten waren weitgehend Tierpräparatoren oder Jäger, die in Zusammenhang mit vielen Fellkontakt zu Füchsen stehen. Der Fuchsbandwurm wird ja übertragen durch Eier, die im Stuhl vom Fuchs ausgeschieden werden. Und wir müssen als Mensch, wenn der Wurm sich bei uns niederlassen kann, müssen wir viele, viele Eier aufnehmen, dass einer eine Chance hat, sich anzusiedeln. Ich habe mal was gelesen von mehreren Tausend. Das heißt, wir müssen schon gewisse Mengen an Stuhl vom Fuchs oral aufnehmen. Also essen macht ja keiner. Deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch, wenn Eltern ihre Kinder warnen, keine Heidelbeeren essen und keine Himbeeren und keine Pilze mehr sammeln wegen Fuchsbandwurm. Der Fuchs verschmiert seinen Stuhl nicht auf diesen Waldfrüchten. Also ich halte es für etwas übertrieben, die Angst.
Gibt es andere Gefahren, aufgrund derer man das nicht essen sollte? Also Sie sagen, es ist ein Plädoyer dafür, durch die Natur zu gehen und alles mal zu probieren, was man probieren kann.
Also alles
kann.
Probieren ist kein Plädoyer, da wäre ich verhaftet wegen fahrlässiger Tötung. Nee. Aber ich denke, gerade diese Angst vor dem Fuchsbandwurm ist überzogen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit den Fuchsbandwurm-Eiern infiziert, durch die einfache Aufnahme von Früchten im Wald und Pilzen einfach nicht gegeben ist.
Wie oft brauchen Sie denn Ihren Auslauf in die Natur?
Ich bin eigentlich oft draußen, weil ich die Natur liebe und damit meinen Ausgleich für die normale Tätigkeit erziele.
Gibt es etwas, was Sie zuletzt entdeckt haben? Wieder etwas Neues? Ich könnte mir vorstellen, bei Ihnen kommt immer wieder was Neues dazu.
Ja, also das sind sicherlich keine bahnbrechenden Entdeckungen, aber für einen selber, wenn man wieder einen neuen Zusammenhang versteht zwischen vielleicht einem Insekt, auf welcher Pflanze er seine Galle hervorruft, dann freue ich mich immer wie ein kleines Kind.
Also dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute. Alles Gute Ihnen.
Dankeschön.
Eins gehört.